From the conference center at
aus dem Konferenzzentrum am Tempelplatz in Salt Lake City übertragen wir die 184. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Bei der Konferenz sprechen Generalautoritäten und führende Amtsträger der Kirche. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt der Tabernakelchor. Diese Sendung ist eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Distribution. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Zustimmung ist untersagt. Präsident Henry B. Eyring, erster Ratgeber in der ersten Präsidentschaft der Kirche, leitet diese Versammlung.
Brüder und Schwestern, wir heißen Sie heute Nachmittag zur fünften und letzten Versammlung der 184. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, willkommen. Präsident Thomas S. Monson, der bei der Konferenz den Vorsitz führt, hat mich gebeten, diese Versammlung zu leiten. Wir senden unsere Grüße den Mitgliedern der Kirche und unseren Freunden in aller Welt, die diese Versammlung über Radio, Fernsehen, das Internet oder über Satellit verfolgen. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt der Tabernakelchor unter der Leitung von Mac Wilberg und Ryan Murphy mit Bonnie Goodliffe und Linda Margetts an der Orgel. Der Chor eröffnet diese Versammlung mit dem Lied Lo, the Mighty God Appearing. Das Anfangsgebet spricht dann Elder David F. Evans von den 70ern.
Thank you.
Unser lieber Vater im Himmel, zu Beginn dieser letzten Versammlung der Generalkonferenz möchten wir dir unseren tiefen Dank ausdrücken für den Segen, den wir haben konnten, hier sein zu können, um deine Worte zu hören von deinem heiligen Propheten und von seinen Ratgebern und von den Aposteln. Vater, wir haben schon lange auf dieses Wochenende gewartet und sind dir sehr dankbar, dass wir jetzt hier zusammen sein können, um unseren Glauben zu stärken und um für diese Gelegenheit, die wir haben, von deinem Wort zu hören. Wir möchten dich bitten, dass wir während dieser Versammlung deinen Geist bei uns haben, dass wir Frieden haben und dass wir alles verstehen, was hier gesagt wird. Und wir möchten dich bitten, dass du uns hilfst, dass wir dein Werk voranbringen, wie du es möchtest. Und wir bitten dich, dass du jeden Sprecher segnen mögest und dass alle, die sie hören, dass dein Geist bei ihnen haben mögen. Wir sind dir dankbar, dass wir die Möglichkeit haben, Präsident Monson als unseren Propheten zu haben, dass wir ihn unterstützen können. Wir möchten dich bitten, dass du ihn und seine 12 Apostel und Ratgeber segnen mögest, dass sie in ihrem Leben Unterstützung haben mögen. Wir möchten dich bitten, dass du jetzt mit deinem Segen über diese Versammlung sein mögest und sagen, dass im Namen Jesu Christi. Amen.
Wir haben nun die Freude, von Elder M. Russell Ballard und Elder Richard G. Scott vom Kollegium der 12 Apostel zu hören. Ihnen folgt Elder Carlos A. Godoy von den 70ern, der seine Ansprache in seiner Muttersprache Portugiesisch hält. Englische Untertitel werden auf den Leinwänden und Bildschirmen im Konferenzzentrum angezeigt.
Vor kurzem machte ein Freund von mir mit seinem Sohn eine Rafting-Tour auf dem Colorado durch den Cataract Canyon im südöstlichen Utah. Der Canyon ist berühmt für seine Stromschnellen, die sich über 23 Kilometer ziehen und ausgesprochen gefährlich sein können. In Vorbereitung auf ihr Abenteuer gingen sie sorgfältig die Website des Nationalparks durch, die viele wichtige Informationen über persönliche Vorbereitung und häufige versteckte Gefahren liefert. Zu Beginn ihrer Tour wiederholte ein erfahrener Flusslotse wichtige Sicherheitshinweise und betonte insbesondere 3 Regeln, die die Sicherheit der Gruppe auf ihrer Tour gewährleisten sollten. Regel Nummer 1: Bleibt im Boot. Regel Nummer 2: Tragt immer eine Schwimmweste. Regel Nummer 3: Haltet euch immer mit beiden Händen fest. Und mit besonderem Nachdruck sagte er noch einmal: Denkt vor allem immer an Regel Nummer 1. Bleibt im Boot. Dieses Abenteuer erinnert mich an unsere Reise durchs Erdenleben. Die meisten von uns schätzen die Zeit, in denen unser Leben in ruhigem Fahrwasser dahintreibt. Manches Mal finden wir uns jedoch in Stromschnellen wieder, die denen gleichen, die sich über 23 Kilometer hinweg durch den Cataract Canyon ziehen. Dies können Herausforderungen wie körperliche oder psychische Erkrankungen, der Tod eines geliebten Menschen oder zerschlagene Träume und Hoffnungen sein. Für einige mag es vielleicht sogar eine Glaubenskrise sein, die durch die Probleme des Lebens, Fragen oder Zweifel entsteht. Der Herr hat uns in seiner Güte Hilfe zur Seite gestellt. Darunter befinden sich ein Boot, grundlegende Ausrüstung wie Schwimmwesten sowie erfahrene Flusslotsen, die uns führen, uns Sicherheitshinweise geben und uns flussabwärts durch unser Leben navigieren, bis wir unser endgültiges Ziel erreichen. Denken wir einmal über Regel Nummer 1 nach. Bleibt im Boot. Präsident Brigham Young hat häufig vom Schiff Zion als Metapher für die Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, gesprochen. Einmal sagte er: Wir befinden uns mitten auf dem Meer. Da zieht ein Sturm auf und ein alter Seebär würde sagen, das Schiff schlingert mächtig. Hier kann ich nicht bleiben, sagt dann einer. Ich glaube nicht daran, dass dies das Schiff Zion ist. Wir sind aber doch mitten auf dem Meer. Das ist mir egal. Ich kann nicht bleiben. Herunter mit dem Mantel und schon springt er über Bord. Ertrinkt er dann nicht? Jawohl. Genau so ergeht es einem, der die Kirche verlässt. Wir sind aber alle auf dem Schiff Zion. Bleiben wir also an Bord. Ein andermal sagte Präsident Young, dass er sich ebenfalls um diejenigen sorge, die vom Weg abkommen, wenn sie gesegnet sind, wenn das Leben es gut mit ihnen meint. Es geschieht bei ruhigem Wetter, wenn das Schiff Zion bei leichter Brise segelt und an Deck alles ruhig ist. Dann wollen ein paar Brüder auf den Beibooten hinausrudern, um eine Runde zu schwimmen. Einige ertrinken, andere werden weggetrieben und andere wiederum schaffen es zurück zum Schiff. Lasst uns auf unserem Schiff bleiben, denn es trägt uns sicher zum Hafen. Macht euch keine Sorgen. Und zu guter Letzt erinnerte Präsident Young die Heiligen: Wir sind auf dem Schiff Zion. Gott hält das Steuer in der Hand und rührt sich nicht von der Stelle. Alles ist wohl, singt Halleluja, denn der Herr ist hier. Er führt, leitet und steuert uns. Wenn das Volk bedingungslos auf Gott vertraut und seine Bündnisse mit ihm nie vergisst, weist er uns den rechten Weg. Aber wie können wir in Anbetracht all unserer Herausforderungen auf dem Schiff Zion bleiben? Ich sage Ihnen wie. Wir müssen uns ohne Unterlass bekehren, indem wir unseren Glauben an Jesus Christus vergrößern und unsere Treue gegenüber seinem Evangelium stärken, und zwar nicht nur einmal, sondern immer wieder. Alma hat gesagt: Und nun siehe, ich sage euch, meine Brüder und Schwestern, wenn ihr eine Herzenswandlung erlebt habt und wenn euch so zumute gewesen ist, als solltet ihr den Gesang der erlösenden Liebe singen, so frage ich euch, ist euch auch jetzt danach zumute? Man kann die erfahrenen Flusslotsen mit den Aposteln und Propheten der Kirche und den inspirierten örtlichen Priestertums und Hilfsorganisationsführern vergleichen. Sie helfen uns, sicher zu unserem endgültigen Ziel zu gelangen. Kürzlich habe ich bei einem Seminar für neue Missionspräsidenten gesprochen und habe ihnen den Rat gegeben: Helfen Sie den Missionaren, immer auf die Führer der Kirche zu achten. Wir werden und können sie gar nicht in die Irre leiten. Und wenn Sie die Missionare unterweisen, ihre Augen auf uns zu richten, sagen Sie ihnen auch, dass sie niemals denen folgen dürfen, die glauben, sie wüssten besser Bescheid, wie man die Angelegenheiten der Kirche regelt, als der Vater im Himmel und der Herr Jesus Christus, die dies durch die Priestertumsführer tun, die Schlüssel zu präsidieren innehaben. Ich habe in meiner Amtszeit beobachtet, dass die Menschen, die verloren gehen und sich beirren lassen, üblicherweise diejenigen sind, die vergessen haben, dass es die Stimme des Herrn selbst ist, wenn die erste Präsidentschaft und das Kollegium der 12 Apostel mit vereinter Stimme sprechen. Der Herr ermahnt uns: Sei es durch meine eigene Stimme oder durch die Stimme meiner Knechte, das ist dasselbe. Mit anderen Worten, sie verlassen das Schiff Zion, sie werden abtrünnig, sie fallen vom Glauben ab. Tragischerweise spüren sie auf kurze und schließlich auch auf lange Sicht häufig die unbeabsichtigten Konsequenzen, die nicht nur sie selbst, sondern auch ihre Familie betreffen. Unsere örtlichen Führer in der Kirche sind wie erfahrene Flusslotsen durch die Erfahrungen des Lebens geschult. Sie wurden von Aposteln und Propheten und anderen Beamten in der Kirche ausgebildet. Und allen voran war der Herr selbst ihr Lehrmeister. Im Mai hatte ich die Gelegenheit, im Rahmen einer CES-Andacht zu den jungen Erwachsenen der Kirche zu sprechen. Ich sagte, ich habe mir sagen lassen, dass einige glauben, die Führer der Kirche lebten in einem Elfenbeinturm. Sie vergessen dabei, dass wir Männer und Frauen mit Erfahrung sind, die an vielen verschiedenen Orten gelebt haben und mit Menschen unterschiedlichster Herkunft zusammengekommen sind. Unsere jeweiligen Aufgaben führen uns buchstäblich rund um den Erdball und wir begegnen den Führern der Welt in Politik, Religion, Wirtschaft und im humanitären Bereich, obgleich wir schon Führungskräfte im Weißen Haus in Washington und die Führer von Nationen und Religionen aus der ganzen Welt besucht haben, sind wir doch auch bei den einfachsten Familien und Menschen gewesen, die es auf der Erde gibt. Wenn Sie einmal gründlich über unser Leben und Wirken nachdenken, werden Sie ganz bestimmt zustimmen, dass wir die Welt auf eine Art und Weise sehen und erleben wie kaum jemand sonst. Sie werden erkennen, dass wir weniger in einem Elfenbeinturm leben als die meisten anderen Menschen. Doch wenn Sie die geballte Weisheit der führenden Brüder der Kirche und die jedes Einzelnen von Ihnen betrachten, sollte Sie es ein wenig tröstlich stimmen. Wir haben schon eine Menge miterlebt, darunter auch die Folgen unterschiedlicher Rechtssysteme und Vorschriften, Enttäuschungen, Tragödien und Todesfälle in der Familie. Wir haben den Kontakt zu Ihrem Leben keineswegs verloren. Beachten Sie neben Regel Nummer 1, wie ich sie ausgeführt habe, auch Regel 2 und 3. Tragen Sie immer eine Schwimmweste und halten Sie sich mit beiden Händen fest. Die Worte des Herrn, die in den Heiligen Schriften und den Lehren der Apostel und Propheten zu finden sind, geben uns Rat und Führung. Wenn wir uns daran halten, sind sie für uns wie eine Schwimmweste und sie zeigen uns, wie man sich mit beiden Händen festhält. Wir müssen wie die Söhne Mosias werden und in der Erkenntnis der Wahrheit stark werden. Wir können Männer und Frauen mit gesundem Verständnis werden. Dies erreichen wir jedoch nur, wenn wir eifrig in den Schriften forschen, um das Wort Gottes zu kennen. Wenn wir uns mit den Heiligen Schriften und den Worten der Führenden und der derzeitigen Apostel und Propheten befassen, müssen wir unser Augenmerk darauf legen, die Lehre Christi zu studieren, zu leben und in unser Herz aufzunehmen. Wir müssen uns nicht nur angewöhnen, in den Heiligen Schriften zu lesen, sondern uns auch, wie die Söhne Mosias, vielem Beten und Fasten hingeben. Diese Punkte, die sich nicht so einfach messen lassen, scheinen von großer Wichtigkeit zu sein. Achten Sie besonders auf diese einfachen Gewohnheiten und lassen Sie sich nicht ablenken. Ich habe erlebt, wie Menschen in Prüfungen und Bedrängnissen oder aber in vergleichsweise ruhigen Zeiten nicht im Boot geblieben sind und sich nicht mit beiden Händen festgehalten haben. Dabei habe ich beobachtet, dass viele von ihnen den Blick von den elementaren Lehren des Evangeliums abgewendet haben, die doch einmal der Grund dafür waren, weshalb sie sich der Kirche überhaupt angeschlossen haben, weshalb sie eifrig und bewusst nach den Grundsätzen des Evangeliums gelebt und andere durch ihren hingebungsvollen Dienst gesegnet haben. Aufgrund dieser elementaren Lehren hatten sie die Kirche als einen Ort empfunden, wo man geistig genährt wird und wächst. Joseph Smith hat diese elementare Lehre verkündet. Die wesentlichen Grundsätze unserer Religion sind das Zeugnis der Apostel und Propheten über Jesus Christus, dass er gestorben ist, begraben wurde und am dritten Tag wieder auferstanden und dann in den Himmel aufgefahren ist. Und alles andere, was mit unserer Religion zu tun hat, ist nur eine Beigabe dazu. Wenn wir uns auf den Herrn ausrichten, ist uns ein unvergleichlicher Segen verheißen. Darum müsst ihr mit Beständigkeit in Christus vorwärts streben, erfüllt vom vollkommenen Glanz der Hoffnung und von Liebe zu Gott und zu allen Menschen. Wenn ihr darum vorwärts strebt und euch am Wort von Christus weidet und bis ans Ende ausharrt, siehe, so spricht der Vater, ihr werdet ewiges Leben haben. Manchmal befassen sich treue Mitglieder und aufrichtige Freunde der Kirche mehr und mehr mit den Beigaben anstatt mit den wesentlichen Grundsätzen. Das heißt, der Satan versucht uns von der einfachen und klaren Botschaft des wiederhergestellten Evangeliums abzulenken. Diejenigen, die sich auf diese Weise ablenken lassen, verzichten häufig auf das Abendmahl, weil sie sich in weniger wichtige Bräuche oder Lehren verbeißen. Andere konzentrieren sich vielleicht auf die Fragen und Zweifel, die sie haben. Natürlich stehen Fragen und Zweifel nicht im Widerspruch zur eifrigen Nachfolge Jesu. Vor kurzem hat der Rat der ersten Präsidentschaft und des Kollegiums der 12 Apostel verkündet, uns ist bewusst, dass Mitglieder der Kirche von Zeit zu Zeit Fragen zur Lehre und Geschichte der Kirche oder zur Ausübung des Glaubens haben. Den Mitgliedern steht es stets frei, solche Fragen zu stellen und sich ernsthaft um tiefere Erkenntnis zu bemühen. Sie wissen ja, dass Joseph Smith selbst durch seine Fragen die Wiederherstellung ins Rollen gebracht hat. Er war ein Suchender und fand, wie Abraham, die Antworten auf die wichtigsten Fragen des Lebens. Die wichtigsten Fragen richten sich auf das, worauf es am meisten ankommt, auf den Plan des Vaters im Himmel und auf das Sühnopfer des Erretters. Unsere Suche sollte uns zu gütigen, sanften, liebevollen, vergebungsbereiten, geduldigen und eifrigen Nachfolgern Jesu werden lassen. Wir müssen willens sein, einer des anderen Last zu tragen und so das Gesetz Jesu zu erfüllen, wie Paulus gesagt hat. Dazu gehört, dass wir anderen helfen, sie unterstützen und Verständnis aufbringen. Dies schließt die Kranken, die Gebrechlichen und diejenigen mit ein, die geistig oder körperlich schwach sind. Ebenso die Suchenden und die Bedrängten, sowie andere Nachfolger Jesu, auch die Führer der Kirche, die von Gott für eine Weile in den Dienst berufen worden sind. Brüder und Schwestern, bleiben Sie im Boot. Tragen Sie Ihre Schwimmweste und halten Sie sich mit beiden Händen fest. Meiden Sie Ablenkungen. Und falls jemand von Ihnen bereits aus dem Boot gefallen ist, werden wir sie suchen, finden, uns um sie kümmern und sie wohlbehalten zurück auf das Schiff Zion bringen. Dort halten Gott, unser Vater und der Herr Jesus Christus das Steuer in der Hand und weisen uns den richtigen Weg. Das bezeuge ich im Namen Jesu Christi. Amen.
Als Adam und Eva im Garten von Eden lebten, wurden sie mit allem, was sie für das tägliche Leben brauchten, reichlich versorgt. Sie hatten keine Probleme, Herausforderungen oder Schmerzen. Weil sie nie schwere Zeiten durchstehen mussten, wussten sie nicht, dass sie glücklich sein konnten. Sie hatten nie Aufruhr erlebt, also konnten sie keinen Frieden empfinden. Eines Tages dann übertraten Adam und Eva das Gebot, nicht von der Frucht des Baumes der Erkenntnis von Gut und Böse zu essen. Durch diese Tat waren sie nicht mehr in einem unschuldigen Zustand. Von nun an erkannten sie die grundsätzlichen Gegensätze in allem. Von nun an waren sie Krankheiten ausgesetzt, die ihre Gesundheit schwächten. Von nun an verspürten sie sowohl Traurigkeit als auch Freude. Weil Adam und Eva von der verbotenen Frucht gegessen hatten, kam die Erkenntnis von Gut und Böse in die Welt. Ihrer Entscheidung haben wir alle es zu verdanken, dass wir auf die Erde kommen konnten, um geprüft zu werden. Uns wurde auch die Entscheidungsfreiheit geschenkt, also die Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen und Verantwortung für sie zu übernehmen. Adams Fall hat uns befähigt, sowohl Glück als auch Traurigkeit zu empfinden. Wir können Frieden spüren, weil wir das Gefühl von Unruhe kennen. Unser Vater im Himmel wusste, dass wir all dies erleben würden. All dies ist Teil seines vollkommenen Plans des Glücklichseins. Er hat durch das Leben seines Sohnes Jesus Christus, unseres Erlösers, der vollkommen gehorsam war, einen Weg bereitet. Durch sein Sühnopfer kann jede Schwierigkeit, der wir in diesem Leben begegnen, überwunden werden. Wir leben in schwierigen Zeiten. Es ist nicht nötig, alle Quellen des Übels in der Welt aufzuzählen. Ich muss auch nicht alle erdenklichen Herausforderungen und Seelenqualen schildern, die zum irdischen Leben dazugehören. Jeder von uns kennt seinen eigenen Kampf mit Versuchung, Schmerz und Traurigkeit nur zu gut. Im vorirdischen Dasein wurden wir darüber belehrt, dass der Zweck unseres Erdenlebens darin bestehen würde, geprüft zu werden und zu wachsen. Wir wussten, dass wir den Übeln des Widersachers begegnen würden. Manchmal sind uns vielleicht die negativen Aspekte des Erdenlebens bewusster als die positiven. Der Prophet Lehi hat erklärt, denn es muss notwendigerweise so sein, dass es in allen Dingen einen Gegensatz gibt. Trotz aller Anfechtungen im Leben müssen wir uns die Zeit nehmen, unseren Glauben aktiv auszuüben. Wenn wir das tun, laden wir die positive, vom Glauben getragene Macht des Sühnopfers Jesu Christi in unser Leben ein. Unser Vater im Himmel hat uns Instrumente an die Hand gegeben, die dazu dienen, zu Christus zu kommen und Glauben an sein Sühnopfer auszuüben. Wenn diese Instrumente in feste Gewohnheiten übergehen, eröffnen sie uns den einfachsten Weg, angesichts der Herausforderung im Erdenleben Frieden zu finden. Ich möchte heute über 4 dieser Instrumente sprechen. Denken Sie, während ich spreche, ruhig einmal darüber nach, wie Sie von jedem dieser Instrumente Gebrauch machen, und suchen Sie dann den Rat des Herrn, wie Sie sie noch besser nutzen können. Das erste Instrument ist das Gebet. Fassen Sie den Beschluss, häufig mit Ihrem Vater im Himmel zu sprechen. Nehmen Sie sich jeden Tag Zeit, ihm Ihre Gedanken und Gefühle mitzuteilen. Sagen Sie ihm alles, was Sie beschäftigt. Ihn interessieren die wichtigsten Facetten Ihres Lebens, genauso wie die belanglosesten. Breiten Sie die ganze Palette Ihrer Gefühle und Erlebnisse vor ihm aus. Da der Vater im Himmel Ihre Entscheidungsfreiheit respektiert, wird er Sie niemals zwingen, zu ihm zu beten. Wenn Sie Ihre Entscheidungsfreiheit jedoch ausüben und ihn in jede Einzelheit Ihres täglichen Lebens einbeziehen, wird sich Ihr Herz nach und nach mit herrlichem Frieden füllen. Dieser Friede lässt Ihre Anstrengungen in einem ewigen Licht erscheinen. Dadurch können Sie diese Herausforderungen aus einer ewigen Perspektive sehen. Eltern, tragen Sie zum Schutz Ihrer Kinder bei, indem Sie sie morgens und abends mit der Kraft des Familiengebets wappnen. Tag für Tag werden die Kinder mit Übeln wie Lust, Habgier oder Stolz und unzähligen anderen Sünden bombardiert. Schützen Sie Ihre Kinder vor dem negativen Einfluss der Welt, indem Sie sie mit den mächtigen Segnungen stärken, die aus dem Familiengebet hervorgehen. Das Familiengebet sollte eine unabdingbare Priorität in ihrem täglichen Leben darstellen. Das zweite Instrument besteht darin, uns mit dem Wort Gottes in den Heiligen Schriften und den Worten der lebenden Propheten zu befassen. Durch das Gebet reden wir mit Gott. Seine Antwort kommt in den meisten Fällen durch sein geschriebenes Wort. Finden Sie heraus, wie die Stimme Gottes klingt und wie man sie empfindet, indem Sie seine Worte lesen, den Heiligen Schriften studieren und darüber nachdenken. Machen Sie dies alles zu einem festen Bestandteil Ihres täglichen Lebens. Wenn Sie möchten, dass auch Ihre Kinder die Eingebung des Heiligen Geistes erkennen, verstehen und entsprechend handeln, müssen Sie die Heiligen Schriften mit ihnen gemeinsam studieren. Sitzen Sie nicht der satanischen Lüge auf, dass Sie keine Zeit fürs Schriftstudium hätten. Fassen Sie den Beschluss, sich Zeit dafür zu nehmen. Sich täglich am Wort Gottes zu weiden, ist wichtiger als Schlaf, Schule, Fernsehsendung, Videospiele oder soziale Medien. Vielleicht müssen Sie Ihre Prioritäten neu ausrichten, um Zeit dafür zu schaffen, sich mit dem Wort Gottes zu befassen. Wenn dem so ist, tun Sie es. Es gibt eine Menge prophetische Verheißungen über die Segnungen, die das tägliche Schriftstudium mit sich bringt. Ich schließe mich mit dieser Verheißung an. Widmen Sie dem Studium des Gotteswortes jeden Tag Zeit für sich allein und mit der Familie. Dann wird in Ihrem Leben Frieden herrschen. Dieser Friede kommt nicht von der Außenwelt. Er wird aus Ihrem Zuhause kommen, aus Ihrer Familie, aus Ihrem eigenen Herzen. Er wird eine Gabe des Geistes sein. Er wird aus Ihnen herausstrahlen und auf die Menschen in Ihrem Umfeld einwirken. Sie werden einen ganz bedeutenden Beitrag zum Frieden auf der Welt leisten. Ich sage nicht, dass Sie keine Herausforderung mehr haben werden. Denken Sie daran, Adam und Eva hatten im Garten keine Herausforderungen, konnten aber keine Freude, Fröhlichkeit, kein Glück und keinen Frieden empfinden. Herausforderungen sind ein wichtiger Bestandteil des Erdenlebens. Durch tägliches, beständiges Schriftstudium finden Sie Frieden inmitten allen Aufruhrs, der Sie umgibt, und die Kraft, Versuchungen zu widerstehen. Sie werden festen Glauben an die Gnade Gottes entwickeln und wissen, dass durch das Sühnopfer Jesu Christi alles zu der von Gott bestimmten Zeit in Ordnung gebracht wird. Denken Sie bei Ihren Bemühungen, Ihre Familie zu stärken und Frieden zu schaffen, an dieses dritte Instrument, den wöchentlichen Familienabend. Achten Sie darauf, dass Ihr Familienabend nicht nur ein Anhängsel eines arbeitsreichen Tages wird. Treffen Sie die Entscheidung, dass Ihre ganze Familie am Montagabend zu Hause zu sein hat. Weder die Arbeit, sportliche Betätigung, Freizeitaktivitäten, Hausaufgaben noch sonst etwas darf wichtiger sein als diese Zeit, die Sie als Familie gemeinsam zu Hause verbringen. Wie Sie den Abend gestalten, ist nicht so wichtig wie die Zeit, die Sie dafür aufbringen. Lehren Sie das Evangelium sowohl formell als auch informell. Der Familienabend soll für jedes einzelne Familienmitglied ein bedeutsames Erlebnis werden. Er bietet wertvolle Zeit, um in sicherer Umgebung Zeugnis abzulegen, um das Unterrichten, Planen und Organisieren zu lernen, um den Zusammenhalt zu stärken, Familientraditionen aufzubauen miteinander zu reden und am allerwichtigsten, eine wunderbare gemeinsame Zeit zu haben. Letzten April hat Schwester Linda S. Reeves bei der Generalkonferenz in klaren Worten gesagt, ich muss einfach von den Segnungen des täglichen Schriftstudiums, des Betens und des wöchentlichen Familienabends Zeugnis geben. Genau diese Gewohnheiten mindern die Belastung, weisen uns im Leben die Richtung und verleihen unserer Familie zusätzlichen Schutz. Schwester Reeves ist eine sehr kluge Frau. Ich ermahne sie inständig, sich ein Zeugnis von diesen drei wichtigen Gewohnheiten zu erarbeiten. Das vierte Instrument besteht darin, in den Tempel zu gehen. Wir wissen alle, dass es keinen friedevolleren Ort auf Erden gibt als den Tempel Gottes. Falls Sie keinen Tempelschein haben, sorgen Sie dafür, dass Sie einen bekommen können. Wenn Sie einen Tempelschein haben, benutzen Sie ihn häufig. Legen Sie einen regelmäßigen Termin fest, wann Sie den Tempel besuchen. Lassen Sie sich von nichts und niemanden abhalten, dorthin zu gehen. Achten Sie dann im Tempel darauf, was bei den Verordnungen gesagt wird. Denken Sie darüber nach. Beten Sie darüber. Und bemühen Sie sich, die Bedeutung zu erfassen. Der Tempel ist einer der besten Orte, um die Macht des Sühnopfers Jesu Christi zu begreifen. Suchen Sie ihn dort. Denken Sie daran, dass Sie viele weitere Segnungen erhalten, wenn Sie Ihre eigenen Namen von eigenen Angehörigen zum Tempel mitnehmen. Diese vier Instrumente sind grundlegende Gewohnheiten, durch die Ihr Leben in der Macht des Sühnopfers Jesu Christi verankert wird. Denken Sie daran. Unser Erlöser ist der Fürst des Friedens. Durch sein Sühnopfer tritt Friede in unser sterbliches Dasein ein. Wenn wir beständig morgens und abends beten, täglich die Heiligen Schriften studieren, jede Woche den Familienabend abhalten und regelmäßig in den Tempel gehen, kommen wir aktiv seiner Aufforderung nach, zu ihm zu kommen. Je mehr wir uns diese Gewohnheiten aneignen, desto mehr ist dem Satan daran gelegen, uns Schaden zuzufügen, doch umso weniger ist in der Lage dazu. Wenn wir diese Instrumente nutzen, üben wir unsere Entscheidungsfreiheit dazu aus, das Sühnopfer in vollem Umfang anzunehmen. Ich behaupte nicht, dass alle Mühen des Lebens verschwinden, wenn Sie dies alles tun. Wir sind doch genau deshalb zur Erde gekommen, um durch Prüfungen zu wachsen. Herausforderungen helfen uns, dem Vater im Himmel ähnlicher zu werden. Das Sühnopfer Jesu Christi macht es uns möglich, all diese Herausforderungen durchzustehen. Ich bezeuge, wenn wir bewusst zu ihm kommen, können wir jede Versuchung, jede Seelenqual, jede Herausforderung, die uns begegnet, durchstehen. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Was für ein Vorzug ist es doch, diesen historischen Augenblick mitzuerleben, da die Sprecher bei der Generalkonferenz sich auch ihrer Muttersprache bedienen können. Als ich das letzte Mal von diesem Pult aus sprach, hatte ich Bedenken wegen meiner englischen Aussprache. Jetzt mache ich mir eher Sorgen, wie schnell ich Portugiesisch spreche. Ich will versuchen, nicht schneller zu sein als die Untertitel. Jeder von uns hat früher oder später Entscheidungen von großer Tragweite zu treffen. Soll ich diesen oder jenen Beruf ausüben? Soll ich auf Mission gehen? Ist das der richtige Ehepartner für mich? Dies sind Situationen in unterschiedlichen Lebensbereichen, in denen eine kleine Richtungsänderung weitreichende Folgen für die Zukunft haben kann. Präsident Uchtdorf hat das so ausgedrückt. Ich habe in meinem jahrelangen Dienst für den Herrn erfahren, wie oft sich der Unterschied zwischen Glück und Unglück für den Einzelnen, für eine Ehe oder für eine Familie auf eine Abweichung von nur wenigen Graden zurückführen lässt. Wie können wir diese kleinen Fehler in unserer Kalkulation vermeiden? Mit einer persönlichen Erfahrung will ich meine Botschaft veranschaulichen. Ende der 80er Jahre bestand unsere junge Familie aus meiner Frau Monika, zweien unserer vier Kinder und mir. Wir lebten in São Paulo in Brasilien. Ich arbeitete für eine gute Firma, hatte mein Studium abgeschlossen und war vor kurzem erst als Bischof unserer Gemeinde entlassen worden. Alles im Leben schien so gut zu laufen, wie man es sich nur wünschen konnte, bis uns eines Tages ein alter Freund besuchte. Am Ende seines Besuches machte er eine Bemerkung und stellte eine Frage, die mich verunsicherte. Er sagte: Carlos, alles scheint für dich hervorragend zu laufen, deine Familie, deine Karriere und dein Dienst in der Kirche, aber wenn du weiterhin so lebst wie bisher, werden sich dann die Segnungen, die dir in deinem patriarchalischen Segen verheißen wurden, einstellen? Ich hatte noch nie in dieser Form über meinen patriarchalischen Segen nachgedacht. Ich las ihn von Zeit zu Zeit, aber niemals, um mir anzusehen, welche Segnungen mir für die Zukunft verheißen waren und mich zu fragen, ob ich gerade entsprechend lebte. Nach seinem Besuch ging ich aufmerksam meinen patriarchalischen Segen durch und fragte mich: Wenn wir weiterhin so leben wie bisher, werden sich dann die verheißenen Segnungen einstellen? Ich dachte nach und hatte schließlich das Gefühl, dass einige Veränderungen notwendig seien, insbesondere was meine Ausbildung und meinen Beruf anging. Es ging nicht darum, was richtig oder falsch war, sondern was gut und was besser war, wie Elder Oaks es uns mit diesen Worten aufgezeigt hat. Wenn wir zwischen mehreren Entscheidungen abwägen, müssen wir bedenken, dass es nicht ausreicht, wenn etwas gut ist. Andere Entscheidungen sind besser und wieder andere sind am besten. Wie können wir nun sicherstellen, dass wir die beste Entscheidung treffen? Hier sind einige Grundsätze, die mir klar geworden sind. Grundsatz 1: Wir müssen unsere Möglichkeiten abwägen und dabei das Ende im Blick haben. Wenn wir Entscheidungen treffen, die sich auf unser Leben oder das unserer Lieben auswirken können, ohne auch die Folgen im Blick zu haben, birgt das Risiken in sich. Wenn wir jedoch die möglichen Folgen dieser Entscheidungen in die Zukunft projizieren, erkennen wir deutlicher, welchen Weg wir in der Gegenwart einschlagen sollen. Zu verstehen, wer wir sind, warum wir hier sind und was der Herr von uns in diesem Leben erwartet, verhilft uns zu dem größeren Weitblick, den wir brauchen. In den Heiligen Schriften finden wir Beispiele dafür, wie größerer Weitblick deutlicher hat erkennen lassen, welcher Weg einzuschlagen war. Mose sprach mit dem Herrn von Angesicht zu Angesicht, erfuhr vieles über den Erlösungsplan und verstand dadurch seine Rolle als Prophet der Sammlung Israels besser. Und Gott sprach zu Mose nämlich: Siehe, ich bin der Herr, der allmächtige Gott, und ich werde dir das Werk meiner Hände zeigen. Und ich habe eine Arbeit für dich, Mose, mein Sohn. Mit dieser Erkenntnis war Mose in der Lage, viele schwere Jahre in der Wüste durchzustehen und Israel in seine Heimat zurückzuführen. Lehi, der bedeutende Prophet aus dem Buch Mormon, hatte einen Traum und erkannte aus seiner Vision, dass es seine Aufgabe war, seine Familie in ein verheißenes Land zu führen. Und es begab sich: Der Herr gebot meinem Vater, ja, in einem Traum, er solle seine Familie nehmen und in die Wildnis ziehen. Und er ließ sein Haus zurück und das Land seines Erbteils und sein Gold und sein Silber und seine Kostbarkeiten. Lehi blieb seiner Vision treu, trotz der Schwierigkeiten, die die Reise mit sich brachte, und obwohl er das angenehme Leben in Jerusalem aufgeben musste. Ein weiteres großartiges Beispiel ist der Prophet Joseph Smith. Dank vieler Offenbarungen, angefangen mit der ersten Vision, war er in der Lage, seine Mission, die Wiederherstellung von allem, zu erfüllen. Wie steht es mit uns? Was erwartet der Herr von jedem von uns? Uns muss kein Engel erscheinen, damit wir das erkennen. Wir haben die Heiligen Schriften, den Tempel, lebende Propheten, unseren patriarchalischen Segen, inspirierte Führer und vor allem das Recht, persönliche Offenbarung zu empfangen, die unsere Entscheidungen lenkt. Grundsatz 2. Wir müssen auf die Herausforderungen vorbereitet sein, die kommen werden. Die besten Wege im Leben sind selten die einfachsten. Oft ist es genau umgekehrt. Wir können uns am Beispiel der Propheten orientieren, die ich gerade erwähnt habe. Mose, Lehi und Joseph Smith hatten keinen leichten Lebensweg, auch wenn sie die richtigen Entscheidungen getroffen hatten. Sind wir gewillt, den Preis für unsere Entscheidungen zu zahlen? Sind wir bereit, unsere behaglichen Umgebungen aufzugeben, um einen besseren Ort zu erreichen? Um auf die Erfahrung mit meinem patriarchalischen Segen zurückzukommen. Ich kam damals zu dem Schluss, ich solle mich weiterbilden und mich um ein Stipendium einer amerikanischen Universität bewerben. Falls die Wahl auf mich fiele, würde ich meinen Job aufgeben und alles verkaufen müssen, was wir besaßen, und die Vereinigten Staaten umziehen müssen, um dort 2 Jahre lang zu studieren. Meine ersten Herausforderungen bestanden in verschiedenen Tests wie dem TOEFL und dem GMAT. Die Vorbereitung dauerte 3 Jahre. Ich wurde mehrmals abgelehnt und einige Male vertröstet, bevor ich schließlich an eine Universität angenommen wurde. Ich erinnere mich noch an den Telefonanruf, den ich am Ende des 3. Jahres von einem Mann erhielt, der für die Stipendien zuständig war. Er sagte: Carlos, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für Sie. Die gute ist, dass Sie dieses Jahr unter den 3 Ersten sind. Nur einer wurde damals genommen. Die schlechte ist, dass einer der anderen Kandidaten der Sohn einer wichtigen Persönlichkeit ist. Der andere ist der Sohn einer anderen wichtigen Persönlichkeit. Und der dritte sind Sie. Ich antwortete rasch: und ich bin ein Sohn Gottes. Glücklicherweise gaben die irdischen Eltern nicht den Ausschlag und ich wurde in diesem Jahr, es war 1992, angenommen. Wir sind Kinder des allmächtigen Gottes. Er ist unser Vater. Er liebt uns. Und er hat einen Plan für uns. Wir sind nicht hier in diesem Leben, nur um unsere Zeit zu vergeuden, alt zu werden und zu sterben. Gott möchte, dass wir wachsen und unser Potenzial ausschöpfen. Präsident Thomas S. Monson hat es so ausgedrückt: Jeder von Ihnen, ob alleinstehend oder verheiratet, unabhängig von Ihrem Alter, hat die Möglichkeit zu lernen und geistig zu wachsen. Erweitern Sie Ihre Kenntnisse, und zwar in intellektueller und in geistiger Hinsicht, bis zum vollen Maß Ihres gottgegebenen Potenzials. Grundsatz 3. Wir müssen mit denen, die wir lieben, über unsere Vision sprechen. Lehi unternahm nicht nur ein paar wenige Versuche, um Laman und Lemuel verständlich zu machen, wie wichtig die Veränderungen waren, die sie vornahmen. Die Tatsache, dass sie die Vision ihres Vaters nicht teilten, führte dazu, dass sie während der Reise murrten. Nephi dagegen suchte den Herrn, damit auch er sehen konnte, was sein Vater gesehen hatte. Und es begab sich, nachdem ich, Nephi, alle die Worte meines Vaters vernommen hatte über das, was er in einer Vision geschaut hatte, da wünschte ich, dass auch ich das alles sehen und vernehmen und wissen möge durch die Macht des Heiligen Geistes. Dank dieser Vision war Nephi nicht nur imstande, die Herausforderungen der Reise zu überwinden, sondern auch seine Familie zu führen, als dies notwendig wurde. Es ist sehr wahrscheinlich, dass unsere Lieben betroffen sind, wenn wir uns für einen bestimmten Weg entscheiden. Und manchmal unterliegen sogar mit uns gemeinsam den Folgen dieser Entscheidung. Ideal ist es, wenn sie sehen können, was wir sehen, und unsere Überzeugung teilen. Das ist nicht immer möglich. Aber wenn es eintritt, ist die Reise viel leichter. Bei der persönlichen Erfahrung, die ich zur Veranschaulichung genutzt habe, brauchte ich zweifellos die Unterstützung meiner Frau. Die Kinder waren noch klein und konnten nicht viel dazu sagen, aber die Unterstützung meiner Frau war sehr wichtig. Ich erinnere mich, dass es für Monika und mich unerlässlich war, ausführlich über die Planänderung zu sprechen, bis sie sich damit angefreundet hatte und voll und ganz dahinter stand. Diese gemeinsame Vision veranlasste sie nicht nur, die Veränderung zu unterstützen, sondern auch entscheidend zu ihrem Gelingen beizutragen. Ich weiß, dass der Herr für uns in diesem Leben einen Plan hat. Er kennt uns, er weiß, was das Beste für uns ist. Nur weil alles gut läuft, sollten wir nicht meinen, wir bräuchten nicht hin und wieder darüber nachzudenken, ob es nicht noch besser sein könnte. Wenn wir weiterhin so leben wie bisher, werden sich dann die verheißenen Segnungen einstellen? Gott lebt. Er ist unser Vater. Der Erlöser Jesus Christus lebt und ich weiß, dass wir durch sein sühnendes Opfer die Kraft finden können, unsere täglichen Schwierigkeiten zu überwinden. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Der Chor und alle Anwesenden stehen nun bitte auf und singen gemeinsam das Lied Sieh den Segen, Nummer 160 im Deutschen Gesangbuch. Anschließend sprechen Elder Alan F. Packer und Elder Hugo E. Martinez von den 70ern zu uns. Elder Martinez wird seine Botschaft auf Spanisch vortragen. Nach ihren Worten singt der Chor das Lied Ich bin ein Kind von Gott. Nach dem Lied hören wir von Elder Larry S. Catcher von den 70ern. Ihm folgt Elder David A. Bednar vom Kollegium der 12 Apostel.
Dies ist die 184. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage.
Als junger Scout von 12 Jahren bekam ich eine lang ersehnte Ergänzung zu meiner Ausrüstung geschenkt. Es handelte sich um ein Beil mit einem schweren Lederüberzug. Auf der nächsten mehrtägigen Wanderung kamen wir, nass und unterkühlt vom heftigen Schneefall, erst nach Sonnenuntergang am Lagerplatz an. Mein einziger Gedanke drehte sich darum, ein großes prasselndes Feuer zu machen. Sofort machte ich mich an die Arbeit und hackte mit dem neuen Beil einen umgestürzten Baumstamm klein. Beim Kleinhacken war ich frustriert, denn das Beil war überhaupt nicht scharf. Und so strengte ich mich noch mehr an. Enttäuscht kam ich mit nur einer Handvoll Holzscheite ins Lager zurück. Im Schein eines Feuers, das jemand anders gemacht hatte, entdeckte ich das Problem. Ich hatte den Überzug nicht vom Beil genommen. Allerdings kann ich berichten, dass der schwere Lederüberzug nur noch aus Fetzen bestand. Da ich mich so sehr auf das Hacken konzentriert hatte, war ich von anderen wesentlichen Faktoren abgelenkt worden. Während wir an unserer Erhöhung arbeiten, müssen wir uns mit allen Bedingungen befassen und dürfen uns nicht ablenken lassen und nur auf ein, zwei Bedingungen konzentrieren oder auf etwas, was gar nichts damit zu tun hat. Nach dem Reich Gottes zu trachten führt zu Freude und Glück. Wir müssen bereit sein, uns zu ändern, wenn dies notwendig ist. Häufige kleinere Anpassungen sind weniger schmerzlich und störend als große Kurskorrekturen. Vor kurzem bereisten meine Frau und ich einige fremde Länder. Wir beantragten einen Reisepass und weitere Dokumente. Wir ließen uns untersuchen und impfen und holten Visum und Stempel ein. Bei der Ankunft wurden alle Dokumente überprüft und da alle Bedingungen erfüllt waren, durften wir einreisen. Sich für die Erhöhung würdig zu machen, ist so ähnlich, als wenn man sich auf die Einreise in ein anderes Land vorbereitet. Jeder muss einen eigenen geistigen Pass erhalten. Zwar bestimmen wir nicht die Bedingungen, doch wir alle müssen jede einzelne davon erfüllen. Der Erlösungsplan umfasst alle Lehren, Gesetze, Gebote und Verordnungen, die notwendig sind, damit wir alle für die Erhöhung würdig werden können. Daraufhin können dann durch das Sühnopfer Jesu Christi alle Menschen errettet werden. Die Kirche hilft uns dabei, kann uns die Arbeit aber nicht abnehmen. Für die Erhöhung würdig zu werden, ist eine Aufgabe für das ganze Leben. Christus hat seine Kirche gegründet, um uns dabei zu helfen. Er hat 15 Männer berufen, die wir als Propheten, Seher und Offenbarer unterstützen. Sie führen die Kirche und unterweisen uns. Die erste Präsidentschaft und das Kollegium der 12 Apostel haben die gleiche Vollmacht und Macht inne. Der dienstälteste Apostel wird als Präsident der Kirche bestimmt. Die 70er stehen ihnen helfend zur Seite. Die Führer der Kirche haben jedoch die Bedingungen für die Erhöhung nicht festgelegt. Gott hat das getan. Diese Führer der Kirche sind dazu berufen, zu lehren, zu erläutern, zu ermahnen und sogar zu warnen, damit wir auf Kurs bleiben. Im Handbuch der Kirche lesen wir: Bei der Erfüllung ihrer Aufgabe, Einzelnen und Familien den Weg zur Erhöhung zu ebnen, konzentriert sich die Kirche auf die von Gott vorgegebenen Aufgabenbereiche. Dazu gehört, Mitgliedern dabei zu helfen, nach dem Evangelium Jesu Christi zu leben, Israel durch Missionsarbeit zu sammeln, für die Armen und Bedürftigen zu sorgen und den Verstorbenen die Erlösung zu ermöglichen, indem Tempel gebaut und stellvertretende heilige Handlungen vollzogen werden. Diese vier Schwerpunkte und alle weiteren Gesetze, Gebote und Verordnungen sind notwendig, nicht optional. Dank des Sühnopfers Jesu Christi und indem man all dies erfüllt, fügt man seinem geistigen Pass noch die notwendigen Stempel hinzu. Bei dieser Konferenz werden wir darüber unterwiesen, welche Änderungen uns helfen können, besser vorbereitet zu sein. Die Familie steht im Mittelpunkt des Erlösungsplans und ist vielleicht der Grund, weshalb dieser auch der große Plan des Glücklichseins genannt wird. Präsident Pecker hat gesagt: Letztlich ist das Ziel all dessen, was wir in der Kirche tun, dass ein Mann und seine Frau und ihre Kinder zu Hause glücklich sein können. Präsident Spencer W. Kimball sagte einmal: Ob wir persönlich und als Kirche Erfolg haben, hängt weitgehend davon ab, wie treu wir in der Familie nach dem Evangelium leben. Tempelarbeit und Familienforschung sind ebenfalls ein Bestandteil davon, in der Familie nach dem Evangelium zu leben. Man soll sich damit nicht nur in der Kirche befassen, sondern vor allem in der Familie. Die erste Präsidentschaft und das Kollegium der 12 legen verstärkt Nachdruck auf Familienforschung und Tempelarbeit. Wenn sie dem nachkommen, werden sie und ihre Familie mehr Glück und Freude erfahren. Im Buch Lehre und Bündnisse lesen wir: Siehe, der große Tag des Herrn steht bevor. Darum lasst uns als Kirche und als Volk und als Heilige der letzten Tage dem Herrn in Rechtschaffenheit ein Opfer opfern und lasst uns in seinem heiligen Tempel ein Buch mit den Aufzeichnungen über unsere Toten darbringen, das aller Annahme wert ist. Dieses Buch wird mit den aufgezeichneten Namen und heiligen Handlungen aus dem Familienstammbaum in der Family Search Datenbank gefüllt sein. Ich füge dieser Datenbank Angaben hinzu und überprüfe diese, weil ich möchte, dass die Namen all meiner Lieben in dem Buch verzeichnet sind. Wollen Sie das nicht auch? In Lehre und Bündnisse Abschnitt 128 lesen wir: Denn ohne unsere Vorfahren können wir nicht vollkommen gemacht werden. Und auch sie können nicht ohne uns vollkommen gemacht werden. Familienforschung ist mehr als Genealogie, Regeln, Namen, Datumsangaben und Orte. Es geht um mehr, als sich auf die Vergangenheit zu konzentrieren. Bei der Familienforschung geht es auch um die Gegenwart, denn wir schreiben ja unsere eigene Geschichte. Und es geht um die Zukunft, da wir durch unsere Nachkommen die künftige Geschichte schreiben. Beispielsweise betreibt eine junge Mutter, die ihren Kindern Geschichten aus der Familie erzählt und Fotos zeigt, Familienforschung. Wie die Teilnahme am Abendmahl und an den Versammlungen, das Schriftstudium und das persönliche Gebet, sollten auch Familienforschung und Tempelarbeit einen festen Bestandteil der persönlichen Gottesverehrung bilden. Wie die Jugendlichen und andere Mitglieder auf die Aufforderung der Propheten reagiert haben, ist inspirierend und zeigt, dass diese Arbeit von allen Mitgliedern aller Altersgruppen getan werden kann und sollte. Da Quentin L. Cook hat erklärt, wir haben ja endlich die Lehre, die Tempel und die technischen Mittel. Es ist heute viel einfacher, diese Arbeit zu verrichten. Begrenzt wird sie nur durch die Anzahl der Mitglieder, die sie zu ihrer Priorität machen. Sie erfordert noch immer Zeit und Opfer, aber alle können sie verrichten. Und, wenn man das mit vor ein paar Jahren vergleicht, sogar auf relativ bequeme Weise. Um die Mitglieder zu unterstützen, hat die Kirche Aufzeichnungen gesammelt und Hilfsmittel zur Verfügung gestellt, sodass ein Großteil der Arbeit daheim oder im Gemeindehaus und im Tempel erledigt werden kann. Die meisten Hindernisse sind also beseitigt. Was auch immer sie bislang von dieser Arbeit abgehalten hat, sie hat sich verändert. Ein Hindernis kann die Kirche jedoch nicht beiseite räumen, nämlich das Zögern jedes Einzelnen, die Arbeit zu verrichten. Dabei erfordert sie lediglich einen Entschluss und ein wenig Anstrengung. Es ist nicht notwendig, dafür sehr viel Zeit aufzuwenden. Regelmäßig ein wenig Zeit verschafft Freude an der Arbeit. Fassen Sie den Entschluss, einen Schritt nach vorne zu gehen, dazu zu lernen und andere um Hilfe zu bitten. Sie helfen Ihnen gern. Die Namen, die Sie finden und zum Tempel bringen, werden in das Buch eingetragen werden. Zwar hat die Beteiligung der Mitglieder drastisch zugenommen, dennoch stellen wir aber fest, dass relativ wenige Mitglieder der Kirche regelmäßig eigene Namen ausfindig machen und die heiligen Handlungen des Tempels für sie erledigen. Deshalb müssen wir unsere Prioritäten ändern. Stemmen Sie sich nicht gegen Veränderung, machen Sie mit. Veränderung gehört zum großen Plan des Glücklichseins. Diese Arbeit muss getan werden, nicht zum Nutzen der Kirche, sondern für unsere Toten und für uns selbst. Wir und unsere verstorbenen Vorfahren benötigen in unserem geistigen Pass die Stempel. Die Verbindung unserer Familien über Generationen hinweg kann nur durch die Siegelung im Tempel geschehen. Die Schritte dahin sind einfach. Finden Sie einfach einen Namen und bringen Sie ihn zum Tempel. Im Laufe der Zeit werden Sie auch anderen dabei helfen können. Mit nur wenigen Ausnahmen kann das jeder schaffen. Es gibt greifbare Segnungen für diese Arbeit. Viele Eltern und Führer machen sich Sorgen über den derzeitigen Zustand der Welt und wie sich dieser auf die Familie und die Jugendlichen auswirkt. Elder Bettner hat verheißen, ich fordere die jungen Leute der Kirche auf, mehr über den Geist des Elia zu erfahren und ihn selbst zu erleben. Ich verheiße euch, ihr werdet vor dem immer stärker werdenden Einfluss des Widersachers behütet sein. Wenn ihr euch an diesem heiligen Werk mit Begeisterung beteiligt, werdet ihr in eurer Jugend und euer ganzes Leben lang geschützt sein. Brüder und Schwestern, es ist Zeit, den Überzug von unserem Beil zu nehmen und uns an die Arbeit zu machen. Wir dürfen unsere Erhöhung und die unserer Familie nicht für weniger wichtige Belange opfern. Dies ist das Werk Gottes, das von Mitgliedern wie Nichtmitgliedern, alt und jung, Männern und Frauen gleichermaßen zu verrichten ist. Ich möchte mit der ersten Strophe des Liedes Nummer 324 schließen und dabei ein Wort ändern. Erhebt euch, Heilige des Herrn, was niedrig ist, das sei euch fern. Mit Seele und Herz und Sinn und Kraft dient eurem König und Herrn. Jesus Christus ist der König. Das bezeuge ich im Namen Jesu Christi. Amen.
In der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, werden wir mit Gelegenheiten gesegnet, anderen Gutes zu tun. Seit ich der Kirche angehöre, habe ich anderen in vieler Hinsicht gedient. Bruder Udine Falabella, der Vater von Elder Enrique R. Falabella, pflegte stets zu sagen, derjenige, der einer Sache dient, taugt zu etwas, derjenige, der nicht dient, taugt zu nichts. Diese Worte sollten wir im Verstand und im Herzen bewahren. Als ich mich um Führung beim Dienen bemühte, tröstete mich die Gewissheit, dass es dem Heiland ja um den Einzelnen und die Familie geht. Seine liebevolle Zuwendung und Aufmerksamkeit für den Einzelnen haben mich gelehrt, dass er den großen Wert jedes Kindes des himmlischen Vaters kennt. Auch wir müssen unbedingt sicherstellen, dass durch das Evangelium Jesu Christi jeder Hilfe empfängt und gestärkt wird. In den Heiligen Schriften steht: Denkt daran, die Seelen haben großen Wert in den Augen Gottes. Und wenn es so ist, dass ihr all eure Tage arbeitet und auch nur eine einzige Seele zu mir führt, wie groß wird eure Freude mit ihr im Reich meines Vaters sein? Jede Seele ist für Gott von großem Wert. Da wir alle seine Kinder sind, haben wir das Potenzial, so zu werden wie er. Die Liebe Jesu Christi muss uns führen, wenn wir die Bedürfnisse derjenigen erkennen möchten, denen wir irgendwie helfen können. Die Lehren des Herrn Jesus Christus zeigen uns den Weg. Und so beginnt unser persönliches Wirken. Bedürfnisse erkennen und uns dann ihrer annehmen. Schwester Linda K. Burton, die Präsidentin der Frauenhilfsvereinigung, hat dazu gesagt: Erst aufmerksam sein, dann helfen. Präsident Thomas S. Monson ist ein großes Vorbild, was diesen Grundsatz betrifft. Im Januar 2005 hatte er bei einer Priestertumsführerschaftskonferenz in Puerto Rico den Vorsitz und zeigte, wie der Heiland und dessen Knechte persönlich wirken und dienen. Am Ende dieser großartigen Versammlung begrüßte Präsident Monson alle anwesenden Priestertumsführer. Da bemerkte er, dass einer unter ihnen alles aus der Ferne beobachtete. Präsident Monson verließ die Gruppe, ging auf den Bruder zu und sprach mit ihm. Gerührt erwiderte ihm José Arzayas, es sei ein Wunder, dass er auf ihn zugekommen war und die Antwort auf die Gebete, die er und seine Frau Yolanda vor der Versammlung gesprochen hatten. Er berichtete Präsident Monson, es gehe seiner Tochter gesundheitlich sehr schlecht und er habe einen Brief von seiner Frau bei sich. Sie hatte darum gebeten, dass er Präsident Monson den Brief übergeben solle. Bruder Zayas hatte seiner Frau gesagt, dies sei unmöglich, weil Präsident Monson zu beschäftigt sein würde. Präsident Monson hörte ihm zu und bat ihn um den Brief, den er daraufhin las. Er steckte ihn dann in sein Jackett und sagte Bruder Zayas, er werde sich um ihr Anliegen kümmern. Auf diese Weise segnete der Herr Jesus Christus diese Familie durch seinen Knecht. Diese Worte des Heilands im Gleichnis des barmherzigen Samariters gelten auch für uns. Geh und handle genauso. Am 21. September 1998 fegte Hurricane Jorges über Puerto Rico hinweg und richtete dort großen Schaden an. Meine Frau, unseren 5 Kindern und mir gelang es, den schweren Sturm mit seinen orkanartigen Winden zu überleben, weil wir zu Hause blieben. Wir hatten jedoch 2 Wochen lang weder fließend Wasser noch Strom. Als uns der Wasservorrat ausging, war es schwierig, an mehr Wasser zu kommen. Ich werde nie die Brüder vergessen, die uns halfen, indem sie uns diese kostbare Flüssigkeit brachten. Auch werde ich nie vergessen, wie uns die Schwestern auf liebevolle Weise halfen. Germán Colón brachte uns auf seinem Pickup einen großen Plastikbehälter voll Wasser. Den Grund dafür nannte er uns. Ich weiß, ihr habt kleine Kinder, die Wasser brauchen. Einige Tage später luden Bruder Noel Munoz und Bruder Herminio Gomez drei große Wassertanks auf einen offenen Lastwagen. Sie tauchten dann überraschend bei uns zu Hause auf und füllten jede vorhandene Flasche mit Trinkwasser. Auch forderten sie unsere Nachbarn auf, ihre Flaschen zu füllen. Unsere Gebete waren durch ihr persönliches Wirken erhört worden. Die Gesichter dieser drei Brüder spiegelten die Liebe wider, die Jesus Christus für uns hat. Und ihr Dienst oder ihr persönliches Wirken brachte viel mehr als nur Trinkwasser in unser Leben. Jedem Sohn und jeder Tochter Gottes muss bewusst sein, dass sich andere Menschen um ihr Wohlergehen sorgen und auf sie aufpassen. Ich bezeuge Ihnen, dass der Vater im Himmel und der Herr Jesus Christus jeden Einzelnen von uns persönlich kennen. Aus diesem Grund geben Sie uns das, was wir brauchen, damit wir unser göttliches Potenzial erreichen können. Auf den Weg stellen Sie uns Menschen, die uns helfen. Wenn wir wiederum ein Werkzeug in Ihrer Hand werden, können wir denjenigen helfen, die Sie uns offenbaren. So kann der Herr Jesus Christus alle Kinder des himmlischen Vaters erreichen. Der gute Hirte wird alle seine Schafe sammeln. Er wird sie einer nach dem anderen finden, wenn sie ihre Entscheidungsfreiheit richtig nutzen und auf die Stimme seiner Knechte hören und diese ihnen dienen. Dann werden sie seine Stimme erkennen und ihm nachfolgen. Dieses persönliche Wirken ist wesentlich, damit wir unseren Taufbund halten. Ebenso besteht unser bestes Empfehlungsschreiben an diejenigen, denen wir vom Evangelium erzählen können, darin, ein guter Jünger Jesu Christi zu sein. Wenn wir den Mund auftun und vom wiederhergestellten Evangelium Jesu Christi erzählen, werden wir Unterhirten mit dem Auftrag, die Schafe auf seiner Weide, die Lämmer seiner Herde, zu umsorgen. Wir werden zu schwachen und einfachen Menschenfischern. Unser Dienst und persönliches Wirken beschränken sich nicht nur auf die Lebenden. Wir können auch Arbeit für die Verstorbenen tun, für diejenigen, die in der Geisterwelt leben und die während ihres Erdenlebens nicht die Gelegenheit gehabt haben, die errettenden, heiligen Handlungen des Evangeliums Jesu Christi zu empfangen. Wir können auch Tagebuch führen und unsere Familiengeschichte aufschreiben, um sowohl das Herz der Lebenden den Lebenden zuzuwenden, als auch das Herz der Lebenden ihren Vorfahren. Es geht darum, für unsere Familie Generation für Generation ein ewiges Band zu schaffen. Wenn wir dies tun, werden wir Befreier auf dem Berg Zion. Wir haben die besondere Gelegenheit, ein Werkzeug in Gottes Hand zu sein. In unserer Ehe, in unserer Familie, für unsere Freunde und für unseren Nächsten. Dies ist unser persönliches Wirken als wahrer Jünger Christi. Und alle Völker werden vor ihm zusammengerufen werden, und er wird sie voneinander scheiden, wie der Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Er wird die Schafe zu seiner Rechten versammeln, die Böcke aber zur Linken. Dann wird der König denen auf der rechten Seite sagen: Kommt her, die ihr von meinem Vater gesegnet seid. Nehmt das Reich in Besitz, das seit der Erschaffung der Welt für euch bestimmt ist. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war fremd und obdachlos und ihr habt mich aufgenommen. Ich war nackt und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt mich besucht. Ich war im Gefängnis und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten: Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und dir zu essen gegeben? Oder durstig und dir zu trinken gegeben? Und wann haben wir dich fremd und obdachlos gesehen und aufgenommen? Oder nackt und dir Kleidung gegeben? Und wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Darauf wird der König ihnen antworten: Amen, ich sage euch, was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Ich bete darum, dass wir dies tun. Im Namen Jesu Christi. Amen.
As you live in the earth, you hold. Brothers and sisters,
Brüder und Schwestern, die Entscheidungen, die wir in diesem Leben treffen, beeinflussen in hohem Maße den Verlauf unseres ewigen Lebens. Dabei gibt es sowohl, diese Erkenntnis wäre mir vor etwa 5 Jahren beinahe teuer zu stehen gekommen. Wir waren mit Freunden und der Familie im Süden Omans unterwegs. Wir wollten am Strand des Indischen Ozeans etwas entspannen. Kaum waren wir da, fragte unsere 16-jährige Tochter Nelly, ob sie bis dahin hinausschwimmen dürfe, was sie für eine Sandbank hielt. Als ich das aufgewühlte Wasser sah, sagte ich ihr, ich würde zuerst schwimmen. Ich dachte nämlich, es könnte gefährliche Strömungen geben. Nach kurzer Zeit rief ich meiner Frau zu, ob ich schon in der Nähe der Sandbank sei. Sie antwortete, du bist schon weit darüber hinaus. Ohne es zu bemerken, war ich in einer Rippströmung gefangen und wurde schnell aufs Meer hinausgezogen. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Mir fiel nur ein, umzudrehen und zurück an Land zu schwimmen. Aber genau das war falsch. Ich war hilflos. Kräfte, die ich nicht kontrollieren konnte, zogen mich noch weiter aufs Meer hinaus. Was die Sache noch schlimmer machte, war aber, dass mir meine Frau, die mir vertraut hatte, gefolgt war. Brüder und Schwestern, ich dachte, ich würde höchstwahrscheinlich nicht überleben und durch meine Entscheidung auch für den Tod meiner Frau verantwortlich sein. Nach großer Anstrengung und, wie ich glaube, göttlichem Eingreifen, berührten unsere Füße irgendwie wieder den sandigen Grund und wir gelangten sicher zu unseren Freunden und zu unserer Tochter zurück. Es gibt viele Strömungen in diesem irdischen Leben. Die einen sind sicher, die anderen nicht. Präsident Spencer W. Kimball hat gesagt, dass es mächtige Kräfte in unserem Leben gibt, von denen viele den unsichtbaren Meeresströmungen gleichen. Diese Kräfte gibt es wirklich. Wir dürfen sie niemals ignorieren. Lassen Sie mich von einer anderen Strömung erzählen, einer göttlichen Strömung, die mein Leben sehr bereichert hat. Ich habe mich zur Kirche bekehrt. Vor meiner Bekehrung lag mein ganzer Ehrgeiz im Skisport und deshalb ging ich nach der Schule nach Europa, um mir diesen Wunsch zu erfüllen. Nach einigen Monaten herrlichsten Lebens, wie es schien, hatte ich das Gefühl, ich solle Europa wieder verlassen. Damals verstand ich nicht, woher dieses Gefühl kam, aber ich entschied mich, ihm zu folgen. So landete ich gemeinsam mit ein paar guten Freunden, die wie ich Mitglieder einer anderen Glaubensgemeinschaft waren, in Provo in Utah. Dort traf ich Leute, die ein völlig anderes Leben führten als ich. Ich fühlte mich zu ihnen hingezogen, ohne zu wissen, warum. Anfänglich widerstand ich diesen Gefühlen. Aber bald verspürte ich einen Frieden und Trost, die mir bis dahin völlig unbekannt waren. Ich ließ mich von einer anderen Strömung einfangen. Eine, bei der ich erkannte, dass es einen liebenden Vater im Himmel gibt und seinen Sohn Jesus Christus. Meine Freunde und ich ließen uns 1972 taufen. Diese neue Strömung, der zufolge ich mich entschieden hatte, das Evangelium Jesu Christi, gab meinem Leben Richtung und Sinn. Trotzdem gab es genug Herausforderungen. Alles war neu für mich. Manchmal fühlte ich mich verloren und verwirrt. Sowohl meine Freunde als auch meine Familie stellten Fragen und zweifelten an mir. Ich musste mich entscheiden. Einige ihrer Fragen ließen Zweifel und Unsicherheit in mir aufkommen. Es ging hier um eine richtungsweisende Entscheidung. Wohin sollte ich mich für eine Antwort wenden? Es gab viele, die mich überzeugen wollten, dass ich den falschen Weg eingeschlagen hatte. Rippströmungen, die mich wegziehen wollten von der friedlichen Strömung, die eine wunderbare Quelle des Glücks für mich geworden war. Mir wurde der Grundsatz, dass es in allen Dingen einen Gegensatz gibt, sehr deutlich und wie wichtig es ist, selbst zu handeln und meine Entscheidungsfreiheit nicht an andere abzugeben. Ich fragte mich, warum sollte ich mich von dem abwenden, womit ich mich so wohl fühle? Wie der Herr zu Oliver Cowdery gesagt hatte, habe ich deinem Sinn nicht Frieden in dieser Angelegenheit zugesprochen? Ich hatte eine ähnliche Erfahrung gemacht. Deshalb wendete ich mich mit noch größerer Verpflichtung unserem liebevollen Vater im Himmel, den Heiligen Schriften und vertrauenswürdigen Freunden zu. Doch es gab noch immer viele Fragen, die ich nicht beantworten konnte. Wie sollte ich mit der damit einhergehenden Unsicherheit umgehen? Anstatt zuzulassen, dass sie den Frieden und das Glück zerstören, die in mein Leben gekommen waren, entschied ich mich, die Fragen für eine Weile beiseite zu schieben und darauf zu vertrauen, dass der Herr zu seiner Zeit alles offenbaren werde. Ich fand Trost in seinen Worten an den Propheten Joseph Smith. Siehe, ihr seid kleine Kinder und ihr könnt jetzt noch nicht alles ertragen. Ihr müsst in der Gnade und in der Erkenntnis der Wahrheit wachsen. Ich entschied mich daran festzuhalten, wovon ich wusste, dass es wahr ist, anstatt einer unbekannten und fragwürdigen Strömung zu folgen, einer potenziellen Rippströmung. Ich habe festgestellt, dass folgende Aussage von Ellen Elton Tanner stimmt. Wie viel weiser und besser ist es doch für den Menschen, die einfachen Wahrheiten des Evangeliums anzunehmen und gläubig das anzunehmen, was er nicht verstehen kann. Bedeutet das, es gibt keinen Raum für aufrichtige Fragen? Fragen wir den Jungen, der im Heiligen Hain Zuflucht suchte und wissen wollte, welcher von all den Kirchen er sich anschließen sollte. Wenn Sie das Buch Lehre und Bündnis in Händen halten, machen Sie sich bewusst, dass vieles von dem, was in diesem inspirierten Bericht offenbart worden ist, das Ergebnis einer demütigen Suche nach Wahrheit war, wie Joseph erkannt hatte. Fehlt es aber einem von euch an Weisheit, dann soll er sie von Gott erbitten. Gott wird sie ihm geben, denn er gibt allen gern. Indem wir ernsthafte Fragen stellen und nach göttlichen Antworten suchen, lernen wir Zeile um Zeile, Weisung um Weisung und nehmen so an Wissen und Weisheit zu. Die Frage lautet nicht, gibt es Raum für aufrichtige, ernst gemeinte Fragen, sondern vielmehr, wohin kann ich mich wenden, wenn Fragen auftauchen? Werde ich weise genug sein, um an dem festzuhalten, was ich als wahr erkannt habe, auch wenn es unbeantwortete Fragen gibt? Ich bezeuge, dass es eine göttliche Quelle gibt, den einen, der alles weiß und das Ende von Anfang an kennt. Alles ist gegenwärtig bei ihm. Die Schriften bezeugen, dass er nicht auf krummen Pfaden wandelt. Auch weicht er nicht von dem ab, was er gesprochen hat. Auf unserer irdischen Reise dürfen wir niemals davon ausgehen, dass unsere Entscheidungen nur uns allein betreffen. Vor kurzem besuchte mich ein junger Mann. Er hatte eine gute Ausstrahlung, aber ich bemerkte, dass er in der Kirche nicht gänzlich aktiv war. Er erzählte mir, dass er in einem Zuhause aufgewachsen war, das so lange auf das Evangelium ausgerichtet war, bis sein Vater seiner Mutter untreu wurde, was in der Entscheidung endete und dazu führte, dass alle seine Geschwister die Kirche in Frage stellten und abfielen. Mein Herz war schwer, als ich mit diesem jungen Vater sprach, der infolge der Entscheidung seines Vaters seine kostbaren Kinder ohne die Segnung des Evangeliums Jesu Christi großzog. Ein anderer Mann, den ich kenne, ein ehemals gläubiges Mitglied der Kirche, hatte Fragen zu bestimmten Lehren. Anstatt sich an den Vater im Himmel zu wenden, entschied er sich einzig und allein dafür, auf weltliche Quellen zu bauen. Er wendete sein Herz in die falsche Richtung und strebte augenscheinlich nach den Ehren der Menschen. Sein Stolz mag zumindest vorübergehend befriedigt worden sein, aber er war von den Mächten des Himmels abgeschnitten. Statt die Wahrheit zu finden, verlor er sein Zeugnis und zog viele Familienmitglieder mit sich. Diese beiden Männer waren unsichtbaren Rippströmungen gefangen und zogen viele mit sich. Andererseits denke ich an LaRue und Louise Miller, die Eltern meiner Frau, die sich entschieden, die reine Lehre des wiederhergestellten Evangeliums nicht nur ihre Kinder zu lehren, sondern jeden Tag ihres Lebens danach zu leben, auch wenn sie nie viele weltliche Besitztümer ihr eigen nennen konnten. Indem sie das taten, beschenkten sie ihre Nachkommen mit den Früchten des Evangeliums und der Hoffnung auf ewiges Leben. Sie sorgten dafür, dass bei ihnen zu Hause stets das Priestertum respektiert wurde, Liebe und Harmonie herrschten und die Grundsätze des Evangeliums richtungsweisend waren. Seite an Seite lebten Louise und LaRue vor, was es bedeutet, sich auf Jesus Christus auszurichten. So konnten ihre Kinder deutlich sehen, welche Strömungen des Lebens ihnen Frieden und Glück bescheren würden. Und entsprechend haben sie sich entschieden. Präsident Kimball hat gesagt, wenn wir es schaffen, eine starke Strömung zu erzeugen, die sich unablässig auf unser Ziel, nämlich ein rechtschaffenes Leben, zubewegt, so können wir und unsere Kinder trotz der Gegenwinde, der Bedrängnisse, der Enttäuschung und der Versuchung vorangetrieben werden. Spielen unsere Entscheidungen eine Rolle? Betreffen sie nur uns allein? Haben wir unseren Kurs in die ewige Strömung des wiederhergestellten Evangeliums gesetzt? Von Zeit zu Zeit beschäftigt mich ein bestimmtes Szenario. Was, wenn ich an jenem Septembertag, als wir am Strand des Indischen Ozeans entspannten, zu meiner Tochter gesagt hätte, ja, geh nur, schwimm ruhig hinaus bis zur Sandbank. Oder wenn auch sie mir gefolgt wäre und es nicht geschafft hätte, zurückzuschwimmen? Was, wenn ich mit der Erkenntnis leben müsste, dass sie meinetwegen von einer Rippströmung in die offene See hinausgetragen worden wäre und nie zurückgekommen wäre? Sind die Strömungen, denen zu folgen wir uns entscheiden, wichtig? Spielt unser Beispiel eine Rolle? Der Vater im Himmel hat uns mit der himmlischen Gabe des Heiligen Geistes gesegnet, um uns bei unseren Entscheidungen zu führen. Er hat uns Inspirationen und Offenbarung verheißen, wenn wir würdig leben, sie zu empfangen. Ich fordere Sie auf, diese göttliche Gabe zu nutzen und Ihre Entscheidungen zu prüfen, indem Sie sich fragen, sind meine Entscheidungen fest im fruchtbaren Boden des Evangeliums Jesu Christi verwurzelt? Ich fordere Sie auf, jede Änderung vorzunehmen, die nötig ist, sei sie klein oder groß, um die ewigen Segnungen im Plan des himmlischen Vaters für sich und ihre Lieben zu sichern. Ich bezeuge, dass Jesus Christus unser Heiland und Erlöser ist. Ich bezeuge, dass die Bündnisse, die wir mit ihm eingehen, heilig sind. Wir dürfen mit Heiligem niemals leichtfertig umgehen. Mögen wir stets treu bleiben. Darum bete ich im Namen Jesu Christi. Amen.
Meine Botschaft richtet sich besonders an diejenigen, die keine Mitglieder der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage sind. Ich möchte auf eine grundlegende Frage eingehen, die viele von Ihnen vielleicht haben. Warum sind die Heiligen der letzten Tage so eifrig darauf bedacht, mir davon zu erzählen, was sie glauben, und mich einzuladen, mehr über ihre Kirche zu erfahren? Ich bete darum, dass der Geist des Herrn mir dabei hilft, die Antwort auf diese Frage gut zu vermitteln und Ihnen sie klar und deutlich zu verstehen. Ergebene Jünger Jesu Christi waren und werden immer tapfere Missionare sein. Ein Missionar ist ein Nachfolger Christi, der Zeugnis von ihm als Erlöser ablegt und die Wahrheiten des Evangeliums verkündet. Die Kirche Jesu Christi ist seit jeher eine missionarische Kirche und wird es immer sein. Die einzelnen Mitglieder der Kirche des Erretters haben die feierliche Verpflichtung auf sich genommen, bei der Erfüllung des göttlichen Auftrags, den der Herr seinen Aposteln im Neuen Testament übertragen hat, mitzuwirken. Darum geht zu allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Seid gewiss, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Heilige der letzten Tage nehmen diese Aufgabe, allen Menschen aus jedem Volk vom Herrn Jesus Christus und seinem wiederhergestellten Evangelium zu erzählen, ernst. Wir glauben, dass die gleiche Kirche, die der Heiland in alter Zeit gegründet hat, von ihm in den letzten Tagen auf der Erde wiederhergestellt wurde. Die Lehre, die Grundsätze, die Priestertumsvollmacht, die Verordnungen und die Bündnisse seines Evangeliums sind heute in seiner Kirche zu finden. Wenn wir Sie dazu einladen, mit uns die Kirche zu besuchen oder mit den Vollzeitmissionaren zu sprechen, versuchen wir nicht, Ihnen ein Produkt zu verkaufen. Als Mitglieder der Kirche erhalten wir keine Prämien oder Bonuspunkte in einem himmlischen Wettbewerb. Wir sind auch nicht darauf aus, die Mitgliederzahl der Kirche zu erhöhen. Vor allem aber wollen wir Sie nicht dazu nötigen, dasselbe zu glauben wie wir. Wir laden Sie dazu ein, sich die wiederhergestellten Wahrheiten des Evangeliums Jesu Christi anzuhören, damit Sie forschen, nachdenken, beten und selbst erfahren können, ob das, was wir Ihnen erzählen, wahr ist. Manche von Ihnen mögen erwidern, aber ich glaube bereits an Jesus und folge seinen Lehren. Oder ich weiß nicht, ob es Gott wirklich gibt. Unsere Einladung ist kein Versuch, Ihre religiösen Traditionen oder Ihre Lebenserfahrungen zu schmälern. Bringen Sie alles, von dem Sie wissen, dass es wahr, gut und lobenswert ist, mit und prüfen Sie unsere Botschaft. So wie Jesus zwei seiner Jünger dazu einlud, zu kommen und zu sehen, so rufen auch wir Sie dazu auf, zu kommen und zu sehen, ob das wiederhergestellte Evangelium Jesu Christi das, was Sie bereits als Wahrheit erkannt haben, noch erweitert und bereichert. Tatsächlich halten wir es für unsere heilige Pflicht, diese Botschaft jeder Nation, jedem Geschlecht, jeder Sprache und jedem Volk zu bringen. Und genau das tun wir mit einer Streitmacht von über 88.000 Vollzeitmissionaren, die weltweit in über 150 souveränen Staaten tätig sind. Diese bemerkenswerten Männer und Frauen unterstützen die Mitglieder unserer Kirche darin, die gottgegebene und persönliche Pflicht zu erfüllen, das immerwährende Evangelium Jesu Christi zu verkünden, die jeder von uns trägt. Unser Eifer, diese Botschaft zu verkünden, leitet sich nicht nur aus geistigem Pflichtgefühl ab. Unser Wunsch, Ihnen vom wiederhergestellten Evangelium Jesu Christi zu erzählen, spiegelt vielmehr wider, wie wichtig uns diese Wahrheiten sind. Ich glaube, ich kann am besten beschreiben, warum wir Ihnen so freimütig unsere Überzeugungen nahebringen, indem ich etwas schildere, was meine Frau und ich vor vielen Jahren mit zweien unserer Söhne erlebt haben. Eines Abends standen Susan und ich zu Hause am Fenster und schauten zwei unserer kleinen Jungs zu, die draußen spielten. Während ihrer Abenteuer wurde der jüngere der beiden bei einem kleinen Unfall leicht verletzt. Uns war sofort klar, dass es nichts Ernsthaftes war, und so beschlossen wir, nicht gleich Hilfe zu leisten. Wir wollten beobachten und sehen, ob etwas von unseren Familiengesprächen über brüderliches Wohlwollen hängen geblieben war. Was dann geschah, war ebenso interessant wie lehrreich. Der ältere Bruder tröstete den jüngeren Bruder, half ihm sorgsam zurück ins Haus. Susan und ich hatten uns in die Nähe der Küche begeben, um beobachten zu können, was sich als nächstes abspielte. Wir hätten sofort eingreifen können, falls weitere Verletzungsgefahr bestanden hätte oder ein schwerer Unfall drohte. Dem schien aber nicht so. Der ältere Bruder zog einen Stuhl zur Spüle. Er kletterte auf den Stuhl, half seinem Bruder auf den Stuhl, drehte das Wasser auf und schüttete dann eine große Menge Geschirrspülmittel auf den zerkratzten Arm seines kleinen Bruders. Er tat sein Möglichstes, um den Schmutz behutsam wegzuwaschen. Die Reaktion des kleinen Bruders auf diese Maßnahme kann nur mit Worten aus den Heiligen Schriften genau beschrieben werden. Und sie werden Ursache haben zu heulen und zu weinen und zu klagen und mit den Zähnen zu knirschen. Und, Brüder und Schwestern, wie dieser kleine Junge heulte. Nachdem das Schrubben beendet war, wurde der Arm vorsichtig mit einem Tuch getrocknet. Das Schreien verstummte schließlich. Der ältere Bruder kletterte dann auf die Arbeitsfläche, öffnete einen Küchenschrank und fand eine ungeöffnete Tube Salbe. Obwohl die Kratzer am Arm seines kleinen Bruders weder lang noch tief waren, trug der ältere Bruder fast den ganzen Inhalt der Tube auf den ganzen verletzten Arm auf. Das Schreien ging nicht von vorne los, da dem kleinen Bruder die beruhigende Wirkung der Salbe sichtlich besser gefiel als die reinigende Wirkung des Spülmittels. Der ältere Bruder schaute wieder in den Schrank, in dem er die Salbe gefunden hatte, und entdeckte eine volle Packung steriler Pflaster. Er öffnete sie und befestigte sie überall am Arm seines Bruders, vom Handgelenk bis zum Ellbogen. Nachdem der Notfall beseitigt war und die Salbe und geöffneten Schutzpapiere in der gesamten Küche verteilt waren, sprangen die zwei kleinen Jungen mit einem breiten Lächeln und fröhlicher Miene vom Stuhl hinunter. Was sich als nächstes ereignete, ist höchst bedeutsam. Der verletzte Bruder sammelte die übrigen Pflaster auf, nahm die fast leere Tube Salbe und ging wieder nach draußen. Er suchte sogleich seine Freunde und gab ihnen Salbe und Pflaster auf den Arm. Susan und ich waren verblüfft angesichts der Aufrichtigkeit, der Begeisterung und der Schnelligkeit seiner Reaktion. Warum handelte der kleine Junge so? Offenkundig wollte er sofort und intuitiv seinen Freunden das Gleiche geben, was ihm geholfen hatte, als er verletzt war. Der kleine Junge musste nicht zum Handeln gedrängt, aufgefordert oder angespornt werden. Sein Wunsch, etwas an andere weiterzugeben, war die natürliche Folge eines äußerst nützlichen und heilsamen persönlichen Erlebnisses. Viele von uns Erwachsenen halten es auf exakt die gleiche Weise, wenn wir eine Therapie oder ein Medikament entdecken, die Schmerzen lindern, an denen wir lange gelitten haben, oder einen Ratschlag erhalten, der uns in die Lage versetzt, Herausforderungen mit Mut und Ratlosigkeit mit Geduld zu begegnen. Dass man andere an dem teilhaben lässt, was einem sehr wichtig ist oder einem weitergeholfen hat, ist überhaupt nicht ungewöhnlich. Dieses Schema wird vor allem bei Belangen sichtbar, die von hoher geistiger Bedeutung und Tragweite sind. Eine Begebenheit aus einer Heiligen Schrift, die als Buch Mormon bekannt ist, handelt von einem Traum, den ein Prophet und Führer namens Lehi in alter Zeit hatte. Der zentrale Bestandteil von Lehis Traum ist der Baum des Lebens, ein Symbol für die Liebe Gottes, die das Begehrenswerteste von allem und die größte Freude für die Seele ist. Lehi erläuterte, und es begab sich, ich ging hin und aß von seiner Frucht, und ich fand, dass sie sehr süß war, mehr als alles, was ich je zuvor gekostet hatte. Ja, und ich sah, dass seine Frucht weiß war, an Weiße alles übertreffend, was ich je gesehen hatte. Und als ich von seiner Frucht aß, erfüllte sie meine Seele mit überaus großer Freude. Darum regte sich in mir der Wunsch, auch meine Familie möge davon essen. Die größte Kundgebung der Liebe Gottes für seine Kinder ist das irdische Wirken, das Sühnopfer und die Auferstehung des Herrn Jesus Christus. Die Frucht am Baum kann als Sinnbild der Segnungen, die sich aus dem Sühnopfer des Heilands ergeben, gesehen werden. Nachdem Lehi von der Frucht des Baumes gegessen und große Freude erfahren hatte er augenblicklich den großen Wunsch, seine Familie daran teilhaben zu lassen und ihr Gutes zu tun. Als er sich also Christus zuwandte, richtete er somit also auch mehr Nächstenliebe und Zuwendung nach außen. Eine weitere wichtige Begebenheit aus dem Buch Mormon beschreibt, was ein Mann namens Enos widerfuhr, nachdem sein aufrichtiges und flehentliches Gebet von Gott erhört und beantwortet wurde. Er sprach, und meine Seele hungerte, und ich kniete vor meinem Schöpfer nieder, und ich schrie zu ihm in machtvollem Gebet und voll Flehen für meine eigene Seele. Und den ganzen Tag lang schrie ich zu ihm, ja, und als die Nacht kam, ließ ich meine Stimme noch immer laut erschallen, sodass sie die Himmel erreichte. Und eine Stimme erging an mich, nämlich, Enos, deine Sünden sind dir vergeben und du wirst gesegnet sein. Und ich, Enos, wusste, dass Gott nicht lügen kann. Darum war meine Schuld weggefegt. Und ich sprach, Herr, wie geht das zu? Und er sprach zu mir, wegen deines Glaubens an Christus, den du nie zuvor gehört oder gesehen hast. Darum, wohlan, dein Glaube hat dich geheilt. Nun, es begab sich, als ich diese Worte vernommen hatte, wurde in mir der Wunsch nach dem Wohlergehen meiner Brüder, der Nephiten, wach. Darum schüttete ich für sie meine ganze Seele vor Gott aus. Als Enos sich mit voller Herzensabsicht an den Herrn wandte, wuchs gleichzeitig sein Wunsch nach dem Wohlergehen seiner Angehörigen, Freunde und Weggefährten. Wir können aus diesen zwei Begebenheiten die nachhaltige Lektion lernen, wie wichtig es für uns in unserem eigenen Leben ist, die Segnungen des Sühnopfers Jesu Christi zu erfahren, damit wir in der Lage sind, in einer Weise zu dienen, die von Herzen kommt, authentisch ist und weit über die reine Pflichterfüllung hinausgeht. Ähnlich wie Lehi, Enos und unser kleiner Junge aus der Geschichte, die ich erzählt habe, haben wir Mitglieder der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, den Schmerz verspürt, der mit geistiger Unsicherheit und Sünde einhergeht. Wir haben auch die Läuterung, das ruhige Gewissen, die geistige Heilung und Erneuerung sowie die Führung erfahren, die man nur erlangt, indem man die Grundsätze des Evangeliums unseres Heilands lernt und lebt. Das Sühnopfer Jesu Christi stellt uns das Reinigungsmittel zur Verfügung, das man braucht, um rein und sauber zu werden. Die schmerzlindernde Salbe, die geistige Wunden heilt und Schuld beseitigt, sowie den Schutz, der uns dazu befähigt, in guten wie in schlechten Zeiten treu zu sein. Ich habe mich bemüht, Ihnen, den Angehörigen und Freunden, die keine Mitglieder der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage sind, die wichtigsten Gründe für unseren Missionseifer darzulegen. Es gibt absolute Wahrheit in einer Welt, die alles, was absolut ist, immer mehr verschmäht und ablehnt. Eines Tages in der Zukunft wird jedes Knie sich beugen und jeder Mund bekennen, Jesus Christus ist der Herr, zur Ehre Gottes des Vaters. Jesus Christus ist zweifelsfrei der einzig gezeugte Sohn des ewigen Vaters. Als Mitglieder seiner Kirche bezeugen wir, dass er lebt und dass seine Kirche in den letzten Tagen in ihrer Fülle wiederhergestellt worden ist. Unsere Einladung an Sie, mehr über unsere Botschaft zu erfahren und sie auf die Probe zu stellen, erwächst aus der positiven Wirkung, die das Evangelium Jesu Christi in unserem Leben entfaltet hat. Manchmal sind wir dabei vielleicht ungeschickt, hastig oder unnachgiebig. Wir möchten Sie jedoch einfach nur an den Wahrheiten teilhaben lassen, die für uns von größtem Wert sind. Als einer der Apostel des Herrn und mit der ganzen Kraft meiner Seele gebe ich Zeugnis davon, dass er ein Gott ist und wirklich existiert. Und ich lade Sie dazu ein, zu kommen und zu sehen. Im heiligen Namen Jesu Christi. Amen.
Am Ende der Konferenz bedanken wir uns herzlich bei allen, die so fleißig daran mitgewirkt haben, diesen Gottesdienst vorzubereiten. Wir danken allen, die zu uns gesprochen und uns mit erbaulicher Musik erfreut haben. Der Schlusssprecher in dieser Versammlung ist unser lieber Prophet, Präsident Thomas S. Monson. Nach seinen Worten schließt der Chor die Konferenz mit dem Lied »Wir beten stets für dich, unser Prophet«. Das Schlussgebet spricht dann Bruder John S. Tanner, der erste Ratgeber in der Präsidentschaft der Sonntagsschule. Damit wird die Konferenz dann vertagt.
My brothers and sisters,
meine Brüder und Schwestern, wir haben an den letzten beiden herrlichen Tagen inspirierte Botschaften vernommen. Unser Herz wurde berührt und unser Glaube gestärkt, als wir den Geist genossen haben, der während dieser Konferenzversammlungen zugegen war. Zum Abschluss danken wir unserem Vater im Himmel für die zahlreichen Segnungen, mit denen er uns bedacht hat. Wir sind auch von der schönen Musik, die wir bei den Versammlungen gehört haben, erbaut und inspiriert worden. Die Gebete, die gesprochen wurden, haben uns dem Himmel näher gebracht. Ich möchte im Namen der gesamten Kirche den führenden Brüdern von Herzen danken, die bei dieser Konferenz entlassen wurden. Wir werden sie vermissen. Ihre Beiträge zum Werk des Herrn waren gewaltig und werden auch noch in künftigen Generationen nachwirken. Mögen wir, wenn wir nun nach Hause zurückkehren, im Herzen den Entschluss tragen, dass wir künftig ein wenig besser sein wollen als bisher. Mögen wir ein wenig freundlicher und rücksichtsvoller sein. Mögen wir nicht nur auf andere Mitglieder, sondern auch auf Menschen außerhalb unserer Glaubensgemeinschaft hilfsbereit zugehen. Und mögen wir in unserem Umgang mit ihnen Achtung an den Tag legen. Es gibt Menschen, die jeden Tag mit Schwierigkeiten zu kämpfen haben. Bringen wir ihnen nicht nur Mitgefühl entgegen, sondern strecken wir auch helfend die Hand aus. Wenn wir uns einander annehmen, werden wir gesegnet werden. Vergessen wir auch diejenigen nicht, die schon älter oder ans Haus gefesselt sind. Wenn wir uns Zeit nehmen, sie zu besuchen, werden sie erkennen, dass sie geliebt und geschätzt werden. Mögen wir dem Auftrag nachkommen, den Schwachen beizustehen, die herabgesunkenen Hände emporzuheben und die müden Knie zu stärken. Mögen wir ein ehrliches und aufrechtes Volk sein. Jederzeit und unter allen Umständen bestrebt, das Rechte zu tun. Mögen wir treue Nachfolger Christi sein, beispielhaft an Rechtschaffenheit und somit Lichter in der Welt. Meine Brüder und Schwestern, ich danke Ihnen, dass Sie für mich beten. Diese Gebete stärken und erheben mich in meinem Bemühen, von ganzem Herzen und mit aller Kraft Gottes Willen zu tun und ihm zu dienen und ihnen zu dienen. Nun, da wir diese Konferenz verlassen, erflehe ich den Segen des Himmels für einen jeden von ihnen. Mögen diejenigen von ihnen, die nicht zu Hause sind, sicher dorthin zurückkehren und alles wohlbehalten vorfinden. Mögen wir über all die Wahrheiten nachsinnen, die wir gehört haben, und mögen diese uns helfen, noch tapferere Jünger zu werden, als wir zu Beginn dieser Konferenz waren. Bis wir uns in 6 Monaten wiedersehen, bitte ich den Herrn, dass er Sie, ja, uns alle segnen möge. Dies tue ich in seinem heiligen Namen, im Namen Jesu Christi, unseres Herrn und Erlösers. Amen.
Our beloved Father in heaven,
unser lieber Vater im Himmel, wir beten stets für unseren geliebten Propheten und danken dir für ihn. Verlängere sein Leben und segne ihn und die Mitglieder der Kirche in aller Welt. Und wir sind dir so dankbar, Vater im Himmel, für deinen Geist, der hier während dieser Konferenz anwesend war. Wir haben viel gelernt und mögen wir nun leben, was wir gelernt haben. Hilf uns, das umzusetzen, was wir hier gelernt haben. Und lass uns besser sein aufgrund dessen, was wir gesehen und gefühlt und gehört haben. Vater, wir danken dir für die Wiederherstellung des Evangeliums und für das Sühnopfer Jesu Christi, das uns die Sicherheit der Auferstehung gibt und die Möglichkeit für Umkehr und Veränderung und für Vergebung. Hilf uns, diese große Gabe zu nutzen, die du uns durch deinen Sohn gegeben hast. Im Namen Jesu Christi, Amen.
Dies war eine Übertragung von der 184. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Es haben Generalautoritäten und führende Amtsträger der Kirche gesprochen. Für die Musik hat der Tabernakelchor gesorgt. Diese Sendung war eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Distribution. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Zustimmung ist untersagt.